Eigentlich wollte ich über Socken gar nichts mehr sagen, vor allem nicht über die rumliegenden, denn im Grunde war das ja da schon drin. Der ordentlicher ist, wird unter rumliegenden Socken leiden und der weniger ordentlich ist, wird darunter leiden, wenn er immer wieder zur Ordnung ermahnt wird. Vielleicht kann man sich da ein bisschen gegenseitig helfen und auf Allergien Rücksicht nehmen und der weniger ordentlich ist, versuchen ein bisschen ordentlicher zu werden und der mehr kreativ ist und mehr das Chaos liebt, kann ja, auf den kann man zugehen, indem man ihm auch ein bisschen mehr Freiheit lässt. Ich glaube, dass Ehe, wie jede Form des Zusammenlebens sowieso, ein Stück weit voraussetzt, dass man Toleranz entwickelt. Es kann einfach nicht so gehen, wie das wäre, wenn ich ganz alleine bin. Natürlich nicht. Also damit das Thema umliegende Socken oder so ist das hoffentlich abgehakt. Wenn nicht, dann können wir ja darauf noch zu sprechen kommen.
Wir haben mal eine Amerikanerin.
Wie ist das denn jetzt mit der Unterordnung? Also, dieser Psalm, dieser Vers, Epheser 5, 22 und Parallelstellen, die Frau sei dem Mann untertan, muss ich ja sagen, damit habe ich eigentlich immer so meine Schwierigkeiten gehabt. Und als ich so die erste Zeit Christ war, habe ich gedacht, naja, Paulus, passt nicht mehr so ganz in unsere Zeit. Dann hatte ich eine Phase, wo ich gedacht habe, wenn das in der Bibel so steht, dann muss das halt so sein. Und dann fing die Phase an, das ganz differenziert zu sehen. Also bei uns beiden, ich habe mal behauptet, dass die Situation noch nie aufgetreten ist, dass meine Frau sich untergeordnet hätte. Sie hat mich dann korrigiert und es war es nun bisher einmal oder zweimal? Das zweite Mal habe ich nämlich vergessen, jemand hat es mal gesagt. Also es gab mal diese Situation. Und zwar war das, dass wir das erste Mal da nach Ulm gezogen sind, in das Dorf da in Göttingen. Und wir haben damals mehrere Wohnungen hintereinander angeguckt und dann ging es um die Frage, nehmen wir eine davon und wenn ja, welche? Und wir sagen ganz spontan, weil wir sind ja auch ganz gleich, ist doch klar, welche wir nehmen und stellen fest, wir meinen unterschiedliche. Ich war schon etwas überrascht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, wenn wir uns da jetzt nicht drauf einigen können und wenn du die Wohnung, wenn du das so nicht willst, dann fahren wir halt wieder nach Köln zurück und suchen gelegentlich weiter. Sie sagt, wie sie zu diesem Ergebnis gekommen ist. Ich habe gedacht, okay, sie hat über Nacht nochmal drüber nachgedacht und ist dann auch zu dem Ergebnis gekommen, wir nehmen die. Sie hat mir erst später gesagt, dass sie zu diesem Ergebnis gekommen ist, dass wir diese Wohnung nehmen, weil sie da das mal anwenden wollte. Ich habe mich sehr eindeutig dafür entschieden, war sehr eindeutig der Meinung, das ist die richtige Wohnung für uns. Und deswegen wollte sie das auch so sehen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Und ich habe vor allen Dingen überhaupt nicht von ihr gefordert, dass sie sich unterordnet. Sie hat mir diese Interpretation erst später einmal nachgeliefert. In diesem Zusammenhang, wie ist das denn eigentlich mit der Unterordnung der Frau, hat mal auch ein frommer Mann gesagt, viele Männer haben zweitklassige Ehefrauen, weil sie sie zweitklassig behandeln. Wenn man das Layout von Bibeln anschaut, ist das ja ganz interessant, dass in den neuesten Bibeln, also jetzt so die jetzt drin sind, das Layout geändert ist. Diese Zwischenüberschriften zwischen den einzelnen Versen, wie auch die Verseinteilung selbst, sind ja später gekommen. Das hat ja nicht der Paulus so eingeführt, sondern das haben kluge Leute später zum Erleichtern des Bibellesens eingeführt. Und in den alten Bibeln fängt die christliche Haustafel in Epheser 5 immer mit Vers 22 an. Das Weib sei dem Manne untertan, die Frau sei dem Manne untertan in dem Herrn. In den neuen Bibelausgaben fängt die christliche Haustafel sachgerecht, wie ich meine, mit Epheser 5, 21 an. Und Epheser 5, 21 lautet, seid einander untertan. Und wenn man dieses seid einander untertan ernst nimmt, dann sollte es eigentlich nicht mehr so das ganz große Problem sein, dass sie ihm untertan sein soll. Und dass er natürlich als Antwort darauf sie so lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das habe ich übrigens immer noch nicht verstanden, wie das eigentlich gehen soll. Ich stelle es mir nur ziemlich schwierig vor.
Das ist das Hingabe.
Wichtig ist jedenfalls, dass man seiner Frau Freiraum schafft für ihre Aktivitäten. Als wir damals nach Ulm gezogen sind, es ist ein absolutes kleines Dorf in der Nähe von Ulm. Als wir damals nach Ulm gezogen sind, hatte sie ihren Beruf als wissenschaftliche Assistentin an der Technischen Hochschule in Aachen gerade aufgegeben. Wir haben damals erwartet, dass wir Kinder bekommen. Außerdem war das klar, als Lehrerin findet sie in Baden-Württemberg keine Stelle. Und deswegen war das zunächst eine Phase, wo sie wirklich nur Ehefrau war und das auf einem Dorf. Und ich empfand es damals als meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie da nicht irgendwie versauert. Also sie war zum Beispiel der Meinung, wir hatten damals zwei Autos, wenn sie nur Hausfrau ist, dann braucht sie ihren Käfer nicht mehr. Das ist ja nicht nötig. Eine der ganz wenigen Punkte, wo wir etwas unterschiedlicher Meinung waren. Ich war nämlich der Meinung, aber natürlich braucht sie ihren Käfer. Sie ist im ersten Jahr keine 3000 oder gerade 3000 Kilometer gefahren. Sie braucht diesen Käfer nicht deswegen, weil sie so viel Auto fährt, sondern um nicht das Gefühl zu haben, in diesem schwachsinnigen Kaff festgenagelt zu sein. Das Wissen, ich kann da raus, ist so viel wert, oder war damals so viel wert, dass die Investition in ihren alten Käfer allemal sich gelohnt hat. Dass sie das gar nicht so oft in Anspruch genommen hat, ist was ganz anderes. Aber das Wissen, sie kann da raus und sie muss da nicht einfach bleiben. Sie brauchte natürlich, weil wir sind ja Ordnungstypen, eine sachliche Begründung, die konnte man dann nachliefern. Bei meiner traumhaft geregelten Dienstzeit, wenn ich dann abends 7:30 nach Hause kam, dann hätte ihr mein Auto auch nichts mehr genutzt, um einkaufen zu gehen. Also wir hatten dann auch einen ordentlichen Grund zum Nachschieben. Später hat meine Frau einmal gesagt, dass sie in der ersten Zeit da sich schon eigenartig vorgekommen wäre. Sie war nur durch mich definiert. Bis dahin hatte sie ihren eigenen Beruf. Die meisten Leute kannten sie eigentlich besser unter ihrem Mädchennamen. Man musste noch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verspricht oder dass zumindest ihre Arbeitskollegen sich nicht versprechen und sie mit ihrem Mädchennamen ansprechen. Dann zogen wir an einen neuen Ort. Die Leute kannten sie natürlich nur als Frau Hausting. Und sie tat nichts. Und sie war nur durch mich definiert. Ein ganz eigenartiges Gefühl, was noch dadurch verschärft wurde. Ich fing damals an, meinen Facharzt zu machen. Es war so klar, ich werde mich irgendwie weiterentwickeln. Ich werde was dazulernen, werde irgendwie beruflich vorwärts kommen. Und sie, was macht sie? Hat sozusagen den Höhepunkt erreicht und jetzt, von nun an geht's bergab. Ich habe mir damals überlegt, wie kann ich ihr helfen, dass das so nicht ist. Ich hatte keine konkreten Vorstellungen. Es war nur klar, wir werden Dinge gemeinsam tun oder wenn das ansteht, werde ich Dinge fördern. Sie hat dann mal so einen Schwesternhelferinnenkurs gemacht, vom Deutschen Roten Kreuz, gibt das ja so 6 Wochen, so 3 Wochen Theorie, 3 Wochen im Krankenhaus. Aber hat sich mal angeguckt, wie das wohl aussieht, was ich so jeden Tag tue. War auch ganz lustig. Eine Patientin im praktischen Teil fragte sie dann, na Mädle, was willst du denn mal werden? ich weiß gar nicht, was sie darauf so richtig geantwortet hat, weil sie wollte ja heute ja auch nicht verwirren, dass sie eine Doktorschwesterhelferin ist. Das hätten die wahrscheinlich auch nicht so richtig verstanden. Als dann die Frage kam, ob sie für die Landessynode kandidiert. Da waren dann immerhin schon 2 Jahre ins Land gegangen Und wir waren schon nicht mehr so sicher, ob das mit dem Kinderkriegen was werden würde. Habe ich schon sehr ihr zugeraten. Und wir waren dann auch sehr überrascht, sie mehr als ich, dass sie in Ulm als ja noch relativ Fremde gewählt worden ist. Kürzlich mussten wir darüber lachen. Als sie dann gewählt worden ist, dazu muss man wissen, meine Frau war früher katholisch, ist aus der katholischen Kirche ausgetreten, ist, damit wir reibungslos heiraten konnten, in die evangelische Kirche eingetreten worden und war also zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so furchtbar lange evangelisch und dann Mitglied der evangelischen württembergischen Landessynode. Und dann habe ich geungt und habe gesagt, wenn du so Karriere in dieser Kirche weitermachst, bist du demnächst Bischof. Wir mussten darüber kürzlich sehr lachen, weil als sie jetzt ihre erste Ausschusssitzung zu leiten hatte, saßen sie im Raum des Oberkirchenrats und sie als Vorsitzende natürlich auf dem Sitz des Bischofs. Also Bischof wird sie nicht, weil dafür muss man in Württemberg immer noch Theologie studiert haben. Und das hat sie nun definitiv nicht. Aber das ist so ganz schön. Und dazu gehört natürlich auch, wir haben einen Zusammenlektorenkurs gemacht. Nicht bloß ich. Wir haben zusammen für den Lektorenkurs den Kurs für Sakramentsverwaltung gemacht. Also wir dürfen beide Abendmahl halten, wir dürfen beide taufen, zur Not trauen oder beerdigen. Das ist ein Punkt, wo wir auch unterschiedlich sind. Ich habe noch niemanden beerdigt, aber sie, dafür habe ich schon mal jemanden getraut und sie noch nicht. Getauft haben wir beide schon, weiß ich nicht. Und Abendmahl haben wir auch schon beide gehalten. Dazu gehört, dass ich ihr Platz schaffe. Vor einiger Zeit waren wir zu einem Einabend-Referat auch über das Thema Ehe in Tübingen und sie hatte vorher noch einiges zu tun und war also in Stuttgart, kam dann schnell nach Wildbad und dann sind wir nach Tübingen und ich habe gedacht, oh, da ist sie im Stress, muss ich ein bisschen Arbeit abnehmen, habe die Treppe bei uns zu Hause geputzt. Mache ich relativ fast nie, aber ja, jetzt putze ich schnell die Treppe, wir sind dran und dann ist das auch gut. Lächelt sie mich hinterher breit an, es wäre zwar riesig nett von mir gewesen, aber die hätte sie eigentlich vorher schon geputzt. Ich habe gedacht, ach gucke da, habe ich wieder überhaupt nicht gesehen. Ich habe aber inzwischen festgestellt, wenn ich denn wirklich mal mich hausfraulich betätige, sieht sie es meistens auch nicht. Ich glaube, das gehört so zum Los der Hausfrauentätigkeit. Man sieht es meistens einfach nicht. Also als ich kürzlich gestaubsaugt habe, hat sie daran gesehen, dass ich den vollen Staubsaugerbeutel in den noch leeren Mülleimer getan habe. Daran hat man gesehen, dass ich gestaubsaugt habe. Ach ja, Hausfrauen haben es schon schwer und Sisyphus lässt grüßen. Wer trifft bei uns die Entscheidungen? Also so im alltäglichen Leben trifft, glaube ich, die meisten Entscheidungen bei uns meine Frau. Das liegt daran, dass ich allnaslang sage, ist mir egal. Ob ihr das immer so recht ist, dass ich so oft sage, ist mir egal, weiß ich allerdings auch nicht. Wenn wir bei einer grundlegenden Entscheidung wirklich mal verschiedener Meinung wären, dann würden wir, je nachdem worum es geht, so eine Reihenfolge ablaufen lassen, wie kommt man denn jetzt trotzdem zu einer Entscheidung? Also zum Beispiel würde es darum gehen, wer von uns beiden ist denn der Kompetentere, um diese Entscheidung zu treffen? Nicht automatisch ich, sondern wer von uns beiden hat in diesem Bereich mehr Ahnung, bisher mehr Erfahrungen oder wer hat sich da bisher engagiert, der trifft die Entscheidung. Oder man kann ja auch Kompromisse eingehen. Ein bisschen so wie du, ein bisschen so wie ich. Oder andere Form des Kompromisses wäre es, mal trifft der eine und mal der andere die Entscheidung. Andere Frage ist, wenn eine Entscheidung ansteht, muss sie denn jetzt getroffen werden? Kann man eventuell auch warten. Nochmal Helmut Thielicke, die Regel, dass die Frau dem Mann untertan sein soll, kann doch nur dann greifen, wenn jetzt eine unaufschiebbare Entscheidung getroffen werden muss und die beiden können sich nicht einigen. Dann kann es allerdings auch eine Hilfe sein, dass geregelt ist, wer die Entscheidung treffen muss und wer dann auch die Verantwortung dafür zu tragen hat. Nicht, dass sie die Verantwortung nicht mittragen sollte, aber dass zunächst einmal er die Verantwortung trägt. Dazu muss ich sagen, dass in den gut 16 Jahren Ehe, die wir verheiratet sind, diese Situation noch nie eingetreten ist. Und das eine oder die zweimal, wo sie eine Entscheidung von mir nachvollzogen hat, aus dieser Begründung heraus, weil sie untertan sein wollte, habe ich das gar nicht gemerkt, weil ich das nicht von ihr gefordert habe, sondern weil das für sie eine Methode der Entscheidungsfindung war. Sie hätte auch sagen können, nein, wir wollen das auf der Ebene klären des sachlichen Austauschs. Oder wir wollen das auf der Ebene klären, ich tue das dir zuliebe oder so. Nein, sie hat für sich beschlossen, sie klärt das auf dieser Ebene, okay, dann will ich ihm jetzt untertan sein. Dass ich das gefordert hätte, kann ich mich nicht dran erinnern, will ich auch nicht, weil ich meine Frau vor allen Dingen als Partnerin ansehe. Ich muss noch ein Erlebnis dazu loswerden, was uns beide nicht betrifft. In unserem Mitarbeiterkreis in der Kölner Gemeinde, also in der Jugendarbeit, Ehe war damals noch in weiter Zukunft, erzählte unser Pfarrer als Beispiel, dass ein Mitarbeiter der Navigatoren in Aachen seine Verlobte gefragt habe, ob sie ihm untertan sein will. Betroffene Stille im jungen Mitarbeiterkreis, leichte Fassungslosigkeit und ich weiß genau, was wir alle gedacht haben. Nämlich, boah, so eine Frage stellen, was bin ich denn für eine Persönlichkeit, dass ich jemanden anderen fragen kann, ob er mir untertan sein will. Im Grunde stelle ich ihr die Frage, wie hoch schätzt du meine Persönlichkeit ein? Ich glaube, das würde ich mir nicht trauen zu fragen. Mit diesem Hintergrund, wie hoch schätzt du eigentlich meine Persönlichkeit ein? Ich habe das hinterher irgendwann einmal unserer damaligen Gemeindeschwester erzählt. Hochgegangen. Erinnern sich nicht? Also unsere damalige Gemeindeschwester war Schwester Else. Schwester Else ist hochgegangen. Wie kann man so etwas fragen? Will der seine Frau untermuttern? Das muss jetzt nicht unbedingt Zitat sein, aber das war so der Tenor dessen, was damals kam. Was mir dabei wichtig ist, ist, dass man allein diese Aufforderung, die Frau sei dem Mann untertan, auch in einem ganz unterschiedlichen Hintergrund hören kann. Man kann ihn natürlich so hören, als ob dahinter steht, der Mann darf despotisch regieren und sie hat brav zu kuschen. So kann man das verstehen. Ich glaube, das gibt es auch. Oh ja, das gibt es auch. Ich glaube aber nicht, dass das der biblische Befund hergibt. Und zwar weder der unmittelbare noch der Gesamtbefund. Man kann das auch so verstehen, wie ich das versucht habe, deutlich zu machen. Kann das sein, dass ich so eine Person, dass du meine Persönlichkeit so einschätzt, dass wenn es hart auf hart kommt, und es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, wir können sie nicht verschieben, wir können keinen Kompromiss eingehen, es muss einfach was passieren, dass du dich dann meiner Entscheidung anvertrauen willst. Und dann muss ich sagen, wenn man diese Frage so versteht, dann werde ich dabei eher leicht nervös, als dass ich denke, au ja prima, welche Verantwortung habe ich denn damit eigentlich auf mich genommen? Einen kleinen Ausflug noch dazu, dass das ganz gerne auch anders verstanden wird. ich sollte mal ein Referat halten zu dem Thema Die Frau sei dem Manne untertan. Wie bitte? Oder man kann es auch anders betonen. Die Frau sei dem Manne untertan. Wie denn bitte? Also ich habe dieses Referat gehalten. Das war so von einem Publikum ziemlich gemischt. Und einige meinten dann, es wäre aber ein bisschen mutig gewesen, was ich da gesagt hätte. Aber ansonsten war es alles ganz ruhig. Aufgrund dieses Referates wurde ich dann in eine sehr fromme Gemeinde eingeladen. Und zwar hatte da eine Mitarbeiterin den Eindruck, dass diese sehr fromme Gemeinde das einmal bräuchte. Dieses Referat, die Frau sei dem Manne untertan, wie bitte. Zum ersten Mal in meinem Leben ist es mir passiert, dass mir, ausgerechnet mir, vorgeworfen wurde, ich würde die Bibel nicht ernst nehmen. Was ich getan hatte, war, alle diesbezüglichen Bibelstellen mal fröhlich nebeneinander zu stellen. Und auch mal deutlich zu machen, wofür es, wenn wir nach dem Motto vorgehen, die Bibel muss sich selbst auslegen, wofür es Parallelstellen gibt, was man untermauern kann und wie, und wofür es keine Parallelstellen gibt und was ein bisschen schwierig ist. Also rein vom biblischen Befund her, nicht weil es mir vielleicht schwerfällt, sondern was vom biblischen Befund her schwer darzustellen ist. Ist mir zum ersten Mal in meinem Leben passiert, dass Leute, weil ich die Bibel nicht ernst nehme, ich habe total biblisch argumentiert, unter Protest den Saal verlassen haben. Nun muss man den lieben Brüdern natürlich auch zugutehalten, wir kannten uns überhaupt nicht. Und damit war das ein bisschen schwer. Wenn sie das Vertrauen dazu gehabt hätten, dass ich die Bibel sehr ernst nehme und dass ich überhaupt nicht gewillt bin, da irgendwelche Abstriche zu machen, wäre es vielleicht leichter gewesen. Aber wer diesen Vers und die dazugehörigen Parallelstellen aus 1. Petrus und einfach so zitiert, der tut dem Gesamtbefund wirklich Unrecht. Ich glaube, eine Menge ist schon dadurch gewonnen, dass in der neuen Bibel das einfach gedruckt ist. Vers 21 lautet, seid einander untertan. Das zum Thema, wie ist das mit der Unterordnung? Und zum Thema Emanzen. Wir müssen zugeben, sowohl in frommen Kreisen wie auch außerhalb, dass Frauen im Verlauf der Geschichte und auch in der jüngsten Geschichte eine Menge Unrecht geschehen ist. Und das ist ein Grund, warum ich seit Jahren auf diesem Frauentrip bin und eine Menge Bücher von Autorinnen lese. Also man muss schon zugeben, manches, was die schreiben, ist einfach neurotisch. Und wenn es dann dazu führt, dass man so eine Anrede machen muss, liebe Brüderinnen und Schwesterer, damit sich auch wirklich alle angeredet fühlen oder wie es in dem Brief vom CVJM stand, liebe Mitglieder und liebe Mitgliederinnen, also das geht ein bisschen weit, vor allem bei Mitgliederinnen geht es ein bisschen weit, weil es heißt das Mitglied und nicht der Mitglied, also die weibliche Form von Mitglied ist nun wirklich Unfug. Also einiges davon ist einfach neurotisch. Aber ich habe auch eine Menge gelernt beim Lesen von Büchern, von ausgeprägten Emanzen. Und habe bei manchem auch gedacht, du siehst das zwar ein bisschen übertrieben, aber an der Wurzel ist auch was richtig dran. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich habe da ganz interessante Zitatensammlungen, habe übrigens auch dabei, von einigen dieser Frauen. Alle dieser Bücher, weil ich immer Wert drauf lege, sind so ganz jugendfrei, sie stehen trotzdem in unserem Bücherschrank. Und wer bei uns ins Wohnzimmer kommt und guckt, was da so für Bücher rumstehen, der wird sich ganz schön wundern. Da steht zum Beispiel auch ein paar Bücher von Erika Jong mit Angst vorm Fliegen. Das Buch sei angeblich pornografisch, das finde ich kein Stück. Das fängt nur ein bisschen sehr provozierend an. Aber außer, dass da vieles dran neurotisch ist, da ist auch manches richtig dran. Und man kann eine eine Menge Verständnis dafür gewinnen, wenn man mal merkt, wie viel selbstverständlich an Unterdrückung stattfindet und stattgefunden hat. Und da kann man schon auch dagegen antreten. Ich hatte das gewundert bei unserem CVJM in Wildbad, wie selbstverständlich die Jungen, also die Generation nach uns, nach einer Veranstaltung am Tisch gesessen haben, Bier getrunken haben, während die Mädchen rundherum geputzt haben. Also ich habe dann natürlich mitgeputzt. Ich weiß auch nicht, was die Herren der Schöpfung dabei gedacht haben. Was mich aber gewundert hat, ist, es hatte überhaupt keine Beispielwirkung. Und es war selbstverständlich, zum Beispiel der Mann von der zweiten Vorsitzenden, der plante seine Abende völlig freihändig. Die haben drei Kinder, völlig freihändig. Wenn sie einen Abend in der Woche für irgendetwas haben wollte, hatte sie das gefälligst vorher anzumelden und konnte dann noch nicht sicher sein, dass die Kinder nicht doch plötzlich alleine da saßen. Und wer von beiden hat die schlechteren Nerven? Logisch, sie. Und dann blieb sie zu Hause, obwohl sie einen Termin hatte, den sie auch lang genug vorher angemeldet hat. Und da war ich manchmal schon fassungslos, dass das nicht die Generation vor uns war, sondern meine Generation oder die Generation nach uns. Und zwar mit einer so gedankenlosen Selbstverständlichkeit, dass ich wirklich dezent fassungslos war. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, dass ich die Allergie von manchen Emanzen auch wieder verstehen kann und dass manches davon eben vielleicht nicht nur neurotisch ist, sondern auch sagen muss, das ist wirklich die absolute Härte hier. Aber wie gesagt, das hat überhaupt keinen Einfluss. Ich putze da fröhlich den Fußboden und die trinken Bier und ich kehre also um den Tisch rum und die trinken ihr Bier und haben noch nicht mal den Eindruck gehabt, dass sie dabei stören.
Aber es ist auch Erziehungssache der Mütter.
Ja, ich glaube, das ist noch ganz wichtig. Ein Großteil der Probleme von Frauen ziehen sich die Frauen selber. Eine der Emanzen meinte, Frauen sind nicht nur Opfer, sie sind auch Täter. Sie erziehen ihre Söhne wieder genau dazu, und dann sind wir bei dem gleichen, was ich vorhin schon mal erzählte, die Mami schmiert ihrem 25-Jährigen die Brote für die Arbeit, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Wer Eva Heller liest, der Mann, der es wert ist, man kann sich krümeln vor Lachen und die nimmt auch genau das auf die Schippe, wo Frauen diesen emanzipatorischen, also guten emanzipatorischen oder begrenzten emanzipatorischen Bemühungen selbst entgegenarbeiten. Also wo so eine ungeheuer emanzipierte Frau ihren vierjährigen Sohn in einer Art und Weise zum Macho erzieht, dass es wirklich atemberaubend ist. Es ist wunderschön zu lesen. Also nicht der Bibel gleich zu achten, aber trotzdem ganz interessant. Manchmal habe ich den Eindruck, dass da ein Gutteil Feinfühligkeit durchaus noch zu erlernen ist. Ich muss noch ein Beispiel loswerden. Soll ich aufhören? Also, jetzt erzähle ich ein Beispiel und dann frage ich, ob noch jemand was sagen will. Wir beide haben eine Zeit lang in der Hauskreisarbeit der Württembergischen Landeskirche mitgearbeitet und haben Leitertreffen geleitet. Also sozusagen Leiter angeleitet. Und dann sollten wir halt auch Bibelarbeit machen, also mit dem Ort in Schweizer zusammen. Und dann war das ganz klar eingeteilt. Es waren drei Bibelarbeiten und es wurde natürlich aufgeteilt. Erste ich, zweite sie, dritte ich. Okay. Haben wir gemacht. Nach ihrer Bibelarbeit war Ort wie ein Schweizer total baff. Und zwar nicht etwa deswegen, weil sie die Bibelarbeit halten kann. Ich glaube, das hat er sich schon gedacht. Nein. Er war baff, dass sie eine gute Bibelarbeit hält, dass die Leute, die da waren, davon sehr angetan waren, auch zum Ausdruck gebracht haben, dass ihnen das geholfen hat und dass ich nicht beleidigt war. Das hat ihn irritiert. Wieso ich nicht beleidigt bin, dass sie eine gute Bibelarbeit hält und dabei auch gut ankommt. Da habe ich auch nochmal gedacht, das ist ein ganz freundlicher Mensch und der geht mit seiner Frau bestimmt wirklich gut um. Wie viel da doch gedanklich festgefahren ist, wobei ich das ja toll fand, dass er das gemerkt hat und dass er das auch gesagt hat und nicht einfach so drüber weggegangen ist, sondern sich das auch bewusst gemacht hat. Ich glaube, dass damit, was ihn angeht, schon eine gewisse Hilfestellung gegeben war. Und wie ich den kenne, benutzt er dieses Beispiel genauso gnadenlos wie ich auch für irgendwelche Situationen, in denen er das brauchen kann. So, wie ist das mit der Unterordnung? Oder Stichwort aus dem Themen Emanz. Soll ich weitermachen oder gibt es jetzt mal? Wenn alle schlafen, dann ist es einfach ins Bett. Wir müssen es nur sagen. Soll ich weitermachen? Das ist nun ganz der nächste Punkt. Beratung in Anspruch nehmen. Das größere Problem für Männer, das kleinere Problem für Frauen. Wir kennen einige gescheiterte Ehen, wo wir eigentlich sehr sicher sind. Wenn die eher gefragt hätten und wenn die sich eher an Ratschläge gehalten hätten, dann hätte deren Ehe nicht in die Brüche gehen müssen. Wir waren vor 4 Jahren bei einem Eheseminar, auch von Ortin Schweizer, nicht von der Hauskreisarbeit, aber trotzdem. Das war ein sehr aufwendiges Eheseminar. Nämlich, es durften nur Ehepaare mitfahren. Und ich hatte Ihnen vorhin schon gesagt, bei den meisten Ehepaaren ging die Initiative natürlich von der Frau aus. Und man musste sich verpflichten, am gesamten Eheseminar teilzunehmen. Und dieses gesamte Eheseminar bestand aus einer Freizeit von 5 Tagen und 2 Wochenenden. War also schon eine richtige Aktion. Bei diesem Eheseminar ging es sehr viel vorsichtiger zu Werke, als wir das jetzt hier an diesem Wochenende machen. Sie merken, wir versuchen so viel Information wie möglich reinzupacken und hoffen, dass sich jeder das rauspackt, was für ihn gerade dran ist, rauspickt, was gerade dran ist und nicht alles mitnimmt. Da ging man viel vorsichtiger zu Werke. Und es kam ungeheuer viel dabei raus. Ein junges Ehepaar, die waren noch keine 2 Jahre verheiratet, sagten am Schluss als Ergebnis dieses ganzen Seminars, in unserer Ehe war alles grau, nach nicht mal 2 Jahren. Jetzt gibt es wieder einige Löcher im Wolkenhimmel. Wir haben bei diesem Eheseminar eine Menge gelernt. Ich möchte Ihnen einfach was davon erzählen. Wir mussten am Anfang ein Bild malen, wie wir unsere Ehe sehen. Jeder für sich ein Bild. Das war interessant, was dabei rauskam. Ich habe mich über das Bild meiner Frau nicht so sehr gewundert. Das war ein sehr sachliches Bild. Sie hat sich über mein Bild sehr gewundert. Es war ein mehr blumiges Bild. Aber ich weiß noch, was ich mir dabei gedacht habe, nicht so sehr bei dem Blumigen. Ich wollte bei meinem Bild zum Ausdruck bringen, wie ich mal unsere Ehe sehe. Ich möchte gerne, dass sie in einem behüteten Raum ist. Dann habe ich angefangen, einen Zaun gesperrt. Also habe ich eine Seite offen gelassen. Und dann, so entwickelte sich das weiter, dann entwickelte sich also so eine Landschaft da zu der offenen Seite hin.
dann hatte ich da so einen Fluss und da waren Fische drin und dann waren Bäume drin und es war alles so ein bisschen schön und blühendes.
Unser Leiter-Ehepaar machte da draus,
ja, das drückt eure Ehe, oder das drückt deine Ehe sehr schön aus. Zwei Fische im Fluss, zwei Bäume am Fluss, zwei Brücken über, nein, eine Brücke über den Fluss, die beiden Hälften miteinander verbindet. Ich dachte, ach, gucke da, was bei so einem Bild alles rauskommt. Und ich musste dann erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Also Offenheit dahin, wo es schön ist und abgeschlossen so. Und dann noch was gelernt. Bei einem späteren Wochenende sollten wir wieder ein Bild machen. Und zwar sollte jedes Ehepaar zusammen ein Bild malen und durfte dabei nicht miteinander reden. War ungeheuer schwierig. Und man sah auch, was die anderen taten. Also wir waren so vier Ehepaare und man sah, was die anderen drei so taten. Es dauerte sehr lange, bis man anfängt. Das ist ja klar. Man will den anderen nicht festlegen. Soll ich mich jetzt auf meine Seite zurückziehen? Oder soll ich mich breit machen? Oder? Und ich wusste eigentlich nicht, wie löst man dieses Problem. Meine Frau hat dieses Problem gelöst. Sie fing an zu malen. Und zwar mit meinem Motiv von dem ersten Bild. Also so ein Gemisch, sie fängt an, aber mit meinem. Und dann hat sie ganz vorsichtig angefangen, hat dann gewartet, wie ich denn jetzt weitermache. Und am Schluss hat man wieder ein sehr gutes Bild. Und natürlich auch guckt, was die anderen
machen. In dem Ehepaar war das ganz interessant. Also auch Ratlosigkeit.
Und schließlich trifft er eine mutige Entscheidung. Macht einen Strich genau in der Mitte quer durchs Blatt und fängt auf seiner Seite an zu malen. Ganz klar, was er dabei gedacht hat. Ich male auf meiner Seite, du malst auf deiner Seite, ich will dir deinen Raum lassen, hat er dabei gedacht. Jetzt merkt er, das merkte man selbst, obwohl wir nur zuguckten, so ab und zu, während wir mit unserem Bild beschäftigt haben, jetzt merkt er, sie ist durch diese Abgrenzung irritiert. Und jetzt mogelt er sich mit seinem Malen ganz vorsichtig über diese Grenze. Sozusagen als Friedensvorschlag. Und es war wirklich ein Friedensvorschlag, man sah das. Wir haben hinterher über diese Bilder geredet, dann kam ihre Interpretation. Du hast da einfach so einen brutalen Strich über das Bild gemacht. Du wolltest mit mir ja gar nichts zu tun haben. Du wolltest deine Hälfte ja für dich haben. Und dann reicht dir deine Hälfte nicht einmal, dann kommst du auch noch zu mir rüber. War schon interessant, was dabei rauskommt.
Da steht ja auch Erfahrung dahinter.
Eben. Dann haben wir eine andere Übung gemacht. Also es waren dann immer so vier Ehepaare. Wir sollten uns ein Thema, jedes Ehepaar sollte sich ein Thema überlegen, worüber wir in letzter Zeit kontrovers diskutiert haben. Nicht gerade den großen Streit, aber irgendein Thema, wo wir nicht einer Meinung waren. Eine Übung, die Sie vielleicht auch mal probieren. Darüber sollten wir reden, und zwar vor den jeweils drei anderen Ehepaaren. Und zwar, einer sagt sein Statement, der andere wiederholt das und sagt dann seine Meinung. Dann muss der das wiederholen, man darf nie unterbrechen. Man muss jeden ausreden lassen. Und dann muss das erst wiederholt werden, gefragt werden, habe ich das richtig wiederholt? Wenn man es richtig wiederholt hat, dann sagt man seine eigene Meinung. Und immerhin wird sehr zeitaufwendig. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade seit 14 Tagen einen Computer und das war bei uns so ähnlich wie bei allen. Ich war mehr dafür, wir brauchen jetzt einen Computer. Sie war mehr der Meinung, brauchen wir ihn überhaupt? Und wenn ja, dann jetzt. Aber na gut, also wir hatten ihn inzwischen. Wir haben dieses Thema genommen und haben dann unsere Diskussion geführt. Und wenn man uns sagt, wir sollen eine Diskussion so führen, haben wir das eben so gemacht. Ich sage, warum? Sie wiederholt das, sagt, warum nicht? Ich wiederhole das, blub, blub, blub. Und nach 10 Minuten waren wir zu dem Ergebnis gekommen, also gut, wir kaufen jetzt einen Computer. Nicht, weil ich sie totgeredet habe, sondern wir waren zu diesem Ergebnis. Und wir haben noch gedacht, ja und? Wo liegt jetzt das Problem? Das Leiter-Ehepaar hat es nicht hingekriegt, dieses Gespräch geordnet über die Bühne zu bringen. die sind sich beim Demonstrieren, wie das gehen sollte, gegenseitig ins Wort gefallen und haben sich falsch wiederholt. Und dann eins von den Teilnehmer-Ehepaaren, die haben darüber geredet, ob sie heute Abend gemeinsam spazieren gehen sollen, ja oder nein. Sind sich beim zweiten Hin und Her gegenseitig ins Wort gefallen, haben sich falsch wiederholt und nach dreimal Hin und Her hat der Mann angefangen zu heulen. Und dann wusste man, au, ha. Da werden an so kleinen Dingen ganze Welten klar. Das war dann die Aufgabe unseres Leiter-Ehepaars, das Ganze aufzuarbeiten. Wir haben im Rahmen dieses Eheseminars einen Fragebogen ausfüllen müssen. Also ich bin eigentlich immer noch nicht ganz sicher, ob die nur unsere Konzentration testen wollten oder ob die wirklich einen Fragebogen ausgefüllt haben wollten. Wir sollten zweimal 180 Fragen beantworten. Und zwar spontan. Zügig, nicht lange nachdenken. Und da wurden so unsere Eigenschaften abgefragt. Also Großzügigkeit, Einfühlungsvermögen, Intelligenz und so. Noch in neun Rubriken wurden immer so Fragen gestellt und daraus wurde dann per Computer ausgerechnet, wo man in diesen einzelnen Rubriken ist. Die Pointe lag aber nicht darin, wo man steht, das war zumindest nicht das Wesentliche, sondern man musste das zweimal ausfüllen, nämlich wie sehe ich mich und wie sehe ich meinen Partner? Und dann wurden diese Kurven übereinander gelegt. Für uns war ich ziemlich sicher, wofür fülle ich das eigentlich zweimal aus, das läuft doch sowieso genau parallel. Ich habe mich hinterher gewundert, dass es gar nicht so parallel lief. Also ich war erstaunt, wie weit das immer noch auseinander ging. Unser Leiter-Ehepaar war erstaunt, wie parallel das ist. Und die haben uns dann gesagt, wie das bei anderen geht. Der eine schätzt sich als großzügig ein und der andere schätzt ihn als absolut geizig ein. Die sagten, das wäre ganz häufig, dass zumindest in einzelnen Rubriken dieser Eigenschaftsskala die Leute in den Extremen auseinander sind. Warum ich diese ganze Story jetzt erzähle. Das Ganze war nicht gefährlich. Wir haben es eigentlich sehr genossen. Es war sehr schön. Und es hat, egal ob man jetzt Probleme mit seiner Ehe hatte oder wie wir eigentlich nicht, es hat ungeheuer viel gebracht. Ich möchte damit eigentlich nur Werbung dafür machen, dass es sich lohnt, Beratung anzunehmen oder wenigstens mal darüber zu reden. Ein bisschen ist das hier natürlich der falsche Ort, denn Sie sind ja schon da. Aber es hilft einfach. Es hilft manchmal, etwas von außen betrachten zu lassen. Die beiden schildern einfach eine Situation einem Dritten. Das hilft einfach. Manchmal ist es noch nicht einmal nötig, dass das beide tun, obwohl das natürlich hilft. Eine Krankenschwester in Wildbad kam zu mir, ich habe übrigens mit vielen unserer Leute ziemlich tiefgehende Gespräche, also ich merkte, der geht schlecht, das sah man. Und ich habe ihr ein paar Mal angeboten, ob sie mit mir reden will oder nicht. Es hat ziemlich lange gedauert, bis sie das schließlich beschlossen hat. Also sie kam dann an. Und dann sagte sie mir, also verheiratet, zwei Kinder, dass sie bei einer unserer zahlreichen Abschiedsfeiern vom Bundeswehrkrankenhaus Wildbad mit einem der Ärzte, verheiratet, drei Kinder, fremdgegangen. Und dass sie in diesem Mann, also nicht nur beim Fremdgehen, sondern eigentlich vorher schon, dass sie sich hoffnungslos in ihn verknallt hat. Und das erzählte sie mir und es hörte sich auch so nett an, bis auf das Problem, dass die beiden verheiratet waren. Aber es hörte sich so richtig nett an, wie sie sich jetzt in ihn verknallt hat. Und als sie fertig erzählt hat, habe ich mir jetzt überlegt, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Das ist ja klar. Und dann merke ich, die erwartet jetzt von mir gar keine Antwort mehr. Sondern indem sie es erzählt hat, war klar, was sie weiter tun will. Und wir brauchen da gar nicht mehr drüber reden. Sie hat diese Beziehung abgebrochen. Sie ist bei ihrer Familie. Und ich habe sie seither schon wieder zwei, dreimal gesehen und habe sie gefragt, ob es ihr gut geht. Ja, es geht ihr gut. Braucht überhaupt nichts zu sagen. Und dann war ich doch neugierig, das muss ich auch noch loswerden, war ich doch neugierig. Die waren ein paar Mal bei mir im Gottesdienst gewesen, also die wusste, dass mir mein Christsein ziemlich ernst ist. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie jetzt eigentlich keine Angst, dass ich Sie verurteile? Guckt sie mich an und sagt, ach, ich denke, Sie haben mich gern. Da habe ich gedacht, stimmt. Da hat sie was kapiert. Und das ist ja so wichtig, dass sie sich traut, auch mit diesem Mist zu kommen. Also, dass sie nicht denkt, der steht da drüber und der ist da so selbstgerecht und dem würde sowas ja nie passieren, sondern dass sie sich traut, damit zu kommen. Gut, und in der Situation bräuchte ich noch nie mal was zu sagen. Allein das drüber reden hat ihr Klarheit verschafft. Ich bin ganz sicher, die hat bis zu diesem Zeitpunkt da 100-mal selbst drüber nachgedacht. Und wahrscheinlich schon 100-mal für sich so eine halblebige Entscheidung getroffen. Aber einmal drüber reden und dann war es wirklich klar. Deswegen möchte ich so dafür werben, lieber Beratung frühzeitig in Anspruch nehmen, als dann, wenn alles zu spät ist. Und das ist ja eine Erfahrung aller professionellen Eheberater, deren Statistik und Beratungserfolge sind ja deswegen so schlecht, weil die Leute zu einem Zeitpunkt kommen, wo alles so gnadenlos verfahren ist, wo man sich gegenseitig so wehgetan hat und so viel kaputt gemacht hat, dass man wirklich nicht mehr weiß, wie soll denn das noch gut werden. Daran schließt sich an, gerade weil das diese Schwester so erzählte, dass sie fremdgegangen ist, Probleme sind eine Aufgabe für eine Ehe. Probleme sind nicht das Symptom für eine scheiternde Ehe. In den letzten Jahren, wo das mit der Scheidung irgendwie alles großzügiger gehandhabt wird und mit dem Auseinandergehen, scheint das ein wesentliches Argument zu sein, dass immer der weniger leidet, der zuerst geht. Der Sitzengelassene leidet immer mehr. Und weil das klar ist, wer zuerst geht, leidet weniger, scheint sich in manchen Partnerschaften und Ehen geradezu so ein Wettlauf anzubahnen, wer geht denn jetzt eher? Also sobald ein Problem am Himmel auftaucht, am Horizont auftaucht, kommt schon die Überlegung, ist das ein Symptom dafür, dass diese Partnerschaft oder Ehe in die Brüche geht und sollte ich mich nicht lieber gleich zurückziehen? Wenn so eine Ehe erstmal einen Knacks hat, dann wird das doch sowieso nichts mehr. Und es leidet der weniger, der in eine Ehe weniger investiert hat. Und weil das so ist, dass der weniger leidet, wird auch vorsichtshalber gleich weniger investiert. Und je weniger in eine Ehe investiert wird, naja, logisch, desto weniger kann sie natürlich halten. Irgendwie kommt da so ein Kreislauf in Gang. Aus Angst davor, dass die Ehe nicht auf Dauer hält, investiere ich von vornherein schon gar nicht. In einem dieser Eheberatungsbücher, die hier rumliegen, steht drin, hier, Fabi Müller, steht drin, als Problemlösung für unsere Ehe kommt Scheidung nicht in Betracht. Jedes Problem, was auftaucht, muss anders gelöst werden als durch Scheidung. Wir hatten das schon gehabt. Liebe macht Arbeit und Ehe macht Arbeit. Verliebtheit kommt spontan. Und wer hofft, die Verliebtheit vom Anfang über 50 oder wie viele Jahre einer Ehe zu retten, der wird ziemlich bald enttäuscht werden. Verliebtheit bleibt nicht, Liebe bleibt. Verliebtheit kommt spontan. Und deswegen ist auch jemand, der verheiratet ist, nicht gefeit dagegen, sich in jemand anderen zu verknallen. So wie es dieser Krankenschwester passiert ist, die wollte das so nicht. Aber es war dann so und sie hatte halt mit ihrem Stationsarzt jeden Tag eine ganze Menge zu tun. Das war auch ein riesig netter, das ist doch ein riesig netter Mensch. Verliebtheit kommt spontan. Aber selbst das wäre eine Aufgabe für die Ehe. Kein Grund, das heißt Indiz zu sehen, dass mit der Liebe und der Ehe wohl etwas endgültig nicht mehr stimmt. Ehe und Liebe laufen nicht von alleine, da muss man immer wieder hinein investieren. Und viele Geschiedene müssen zugeben, dass all die Aktivitäten, die sie in ihre neue Beziehung gesteckt haben, dass sie die genauso gut oder besser in ihre geschiedene Ehe hätten stecken können und dass dann ihre erste Ehe viel besser hätte weiterlaufen können. Das Auftauchen eines Dritten ist eine Aufgabe für die Ehe, kein Grund, das Ende einer Ehe einzuleiten. Ich habe damit mal unseren Hauskreis geschockt, dass ich gesagt habe, ich kann doch für mich nicht garantieren, dass ich nicht mal eine andere Frau interessant finde. Nicht, dass ich das als erstrebenswertes Ziel finde. Aber ich kann doch dafür nicht garantieren, ich kann die Hand für mich nicht ins Feuer legen. Worauf es ankommt, ist, dass ich weiß, dass Gott mich da bewahrt. Natürlich habe ich mich nicht in Situationen zu begeben, wo das mit ziemlicher Sicherheit passiert oder wo die Gefahr besonders ausgeprägt ist. Aber ich kann zumindest in meinem Beruf nicht mich andauernd von möglicherweise attraktiven Frauen fernhalten. Das geht auch nicht. Ich habe einigermaßen unbefangen, mit unseren Krankenschwestern umzugehen und ich habe einigermaßen unbefangen, zum Beispiel mit jungen Patientinnen umzugehen, wenn die nach einem Suizidversuch, nach einem Selbstmordversuch mal wieder bei uns auf der Intensivstation landen. Das ist einfach so. Auch andere Probleme. Wenn man den Eindruck hat, man kommt auf einer dieser Ebenen miteinander nicht klar, sind eine Aufgabe für die Ehe, kein Grund, die Ehe in Frage zu stellen. Wie geht man denn Probleme an? Erstens und wichtigstens, nicht resignieren. Da muss man schon dranbleiben. Ich will an diesem Partner und ich will an dieser Ehe festhalten. Wir haben zu viel Gutes erlebt, als dass ich das jetzt alles wegwerfen will. Zweitens, reden und zuhören. Nicht denken, ich weiß doch schon, was sie sagt. Deswegen habe ich Ihnen gerade das Beispiel erzählt von dieser Redeübung bei diesem Eheseminar. Die haben das nicht hingekriegt und die haben sich falsch wiederholt. Sie haben eben nicht gewusst, was der andere sagt. Die haben nur geglaubt, es zu wissen. Reden und zuhören. Und gerade denen, denen das Reden schwerfällt, zu sagen, was man denn nun eigentlich wirklich will. Wer immer denkt, der andere müsste es doch wissen, was ich will, muss uns eben nochmal sagen, vielleicht nochmal anders ausdrücken. Drittens, vergeben. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal sehr locker darüber weglesen, dass in der Bibel steht, auf die Frage an Jesus, wie oft muss ich meinem Nächsten eigentlich vergeben? Reicht 7-mal. Und Jesus ja dann antwortet, nein, sondern 7-mal 70-mal. Und das ist natürlich schwierig. Und bei Menschen, mit denen wir ganz eng zu tun haben, fällt das Vergeben eher schwerer. Vielleicht ist die Ehe die hohe Schule des Übens von Vergebung. Dazu gehört auch, dass man vor sich selbst und dem anderen gegenüber nicht übertreibt. Dass man weder für sich selbst denkt, noch ihm sagt, nie tust du, immer machst du. Nicht nur, dass ich das nicht sage, sondern auch, dass ich es gar nicht erst denke. Es stimmt nicht. Nie ist nie richtig, immer ist immer falsch. Probleme angehen. Viertens, um Rat fragen. Hat man gerade. Fünftens, sich korrigieren lassen. Ich bin nicht sicher, ob es da auch eine geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, dass Männer da mehr Schwierigkeiten haben, zuzugeben, dass es einfach falsch war und dass man es in Zukunft anders machen muss. Es gibt sicher Leute, die sind da etwas festgelegter, Ordnungstypen wieder mehr als Hingabetypen, sind etwas festgelegter und sind der Meinung, dass so, wie sie das Leben betrachten, wie sie bisher an Probleme rangegangen sind, dass das schon richtig ist. Aber es gehört zum Angehen eines Problems schon die Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen, sich sagen zu lassen, nein, das siehst du falsch und da gehst du falsch mit deinem Partner um. Es geht nicht darum, den anderen dazu bereit zu machen, dass er sich korrigieren lässt. Sechstens, Freiheit gewähren. Wir sind nicht gleich. Und wir müssen nicht alles gleich machen und wir müssen auch nicht alles zusammen machen. Das kann ja eine Hilfe sein, wenn sie irgendwas anders macht und wenn sie die Freiheit hat, ihre Freizeit, einen Teil ihrer Freizeit irgendwie anders zu gestalten. Letztens und wichtigstens, wie man Probleme angeht, ehrlich sagen, was man will und warum man es will und nicht andere Argumente vorschieben. Wir hatten da auch mal so ein kleines Beispiel, also es war kein Ehekrach, aber wir haben eine Menge daraus gelernt. Wir waren in Amerika, Camper, so durch den Westen der Vereinigten Staaten, sauteuer, aber wunderschön, und waren dann am Grand Canyon. Und also ich hatte das vorher schon gesagt, da möchte ich drüber wegfliegen und mir das von oben angucken. Und als es dann soweit war, kam ziemliche Reserve. Sie möchte nicht über den Grand Canyon fliegen. Und ja, warum denn nicht? Ach du, da ist überhaupt kein Flugzeug in der Luft. Vielleicht fliegen die heute gar nicht. Ich sage, ja okay, wir fahren zum Flughafen. Wenn kein Flugzeug fliegt, fliegen wir nicht. Ja, aber es muss doch einen Grund geben, warum da keins fliegt. Ich sage, ja, das wird ja dann da stehen. Wenn keins fliegt, fliegen wir nicht. Aber vielleicht will bloß keiner und die warten alle auf uns und dann fliegen wir. Nächstes Argument. Wenn da keiner fliegt, vielleicht ist das zu teuer. Ich sage, ja, dann sehen wir es ja, was das kostet und dann können wir uns überlegen, ob uns das zu teuer ist und ob wir das bleiben lassen wollen. Ja, und dann kam irgendwann von ihr schon etwas genervt, ach, du willst ja unbedingt da fliegen, koste es, was es wolle. Das fand ich nicht ganz angemessen, weil ich eigentlich gar nicht gesagt hatte, ich will da fliegen, koste es, was es wolle und egal, ob da ein Flugzeug steht oder nicht, sondern weil ich einfach gesagt habe, jetzt lass uns doch mal gucken, ob ein Problem auftaucht und wenn eins auftaucht, dann fällt es eben eventuell aus. Also wir sind dann geflogen, es war auch wunderschön, und später kam raus, was ihr eigentlicher Grund war. Nämlich, je näher der Flug über den Grand Canyon rückte, desto deutlicher wurden ihr die Schlagzeilen, die immer mal wieder in bundesdeutschen Zeitungen stehen, dass Flugzeuge über den Grand Canyon abstürzen. Und wenn man dann so 1600 Meter in die Tiefe fällt, dann ist das ziemlich unangenehm. Mit der Begründung habe ich natürlich auch verstanden, warum sie erst argumentiert, vielleicht ist das zu teuer, und ich ihr dann sage, du, wenn du überhaupt nicht willst, dann fliege ich halt alleine, und sie das natürlich erst recht abgelehnt hat, weil wenn schon abstürzen, dann bitte zusammen. Und ich, gut, also hinterher haben wir darüber geredet und das eigentlich auch geklärt. Also, wenn schon unterschiedlicher Meinung, dann nicht Argumente vorschieben, die man im Augenblick vielleicht gerade für günstiger hält oder was auch immer, sondern ehrlich sagen, warum man dafür oder dagegen ist und wo das Problem liegt. Wobei ich zugebe, dass dieses Problem natürlich rein argumentativ besonders schwer zu lösen gewesen wäre. Wie löst man das Problem Angst vorm Fliegen haben? Das Problem, fliegt ein Flugzeug ja oder nein, fand ich es ganz einfach, kann man lösen. Das Problem, wie teuer ist das, fand ich auch ganz einfach, kann man lösen. Ob es uns dann zu teuer ist oder nicht, selbst nicht gewusst, wo setzt man denn hier ein Limit? Aber wie geht man Probleme an? Indem man die ehrlichen Eigenargumente auffährt und nicht andere vorschiebt, von denen man denkt, dass sie dem anderen vielleicht eher einleuchten. Nächster Punkt. Das Phänomen des sich selbst verschärfenden Problems. Das ist eine Formulierung von mir, fand ich toll, ist mir vorgestern eingefallen. In irgendeinem Eheberatungsbuch steht das, glaube ich, als das Problem der falsch geschalteten Heizdecken. Also das Prinzip funktioniert folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, ein Ehebett beide mit einer Heizdecke versehen. Da hinkt das Bild schon, weil wofür hat man ein Ehebett, dann braucht man keine Heizdecken mehr. Schließlich hat meine Frau mich deswegen geheiratet, weil sie gerne eine Heizdecke mit Ohren haben wollte. Also ich bin deswegen geheiratet worden, weil ich für die kalten Füße meiner Frau zuständig bin. Man muss das einfach nur wissen und dann ist das auch klar. Also, trotzdem für das Bild. Man stelle sich vor, die zwei Betten, in jedem eine Heizdecke. Nur die Schalter hat ein gemeiner Mensch vertauscht. Jetzt ist es ihm zu warm. Nur ein kleines bisschen, nicht viel, nur ein kleines bisschen. Also dreht er an seinem Schalter die Heizdecke etwas runter. Daraufhin ist es ihr etwas zu kühl. Nur ein kleines bisschen. Also dreht sie an ihrem Schalter die Heizdecke ein bisschen höher. Daraufhin wird es ihm natürlich erst recht zu warm. Er dreht runter und so schaukelt sich das auf. Das Problem des sich selbst verschärfen, das Phänomen des sich selbst verschärfenden Problems. Dieses Prinzip erkennt man so überall wieder. Also, sie möchte gern ein bisschen mehr reden, er möchte gern ein bisschen weniger reden. Anfangs sind die beiden gar nicht so weit auseinander. Sie möchte ein bisschen mehr reden. Also redet sie ein bisschen mehr, um aus ihm Reden rauszulocken. Das ist ihm jetzt zu viel. Also redet er ein bisschen weniger, in der Erwartung, dass sie dadurch, wenn er keine Reaktion zeigt, gedämpft wird. Daraufhin hat sie den Eindruck, wir reden ja immer weniger miteinander, also muss ich das doch mehr aus ihm herauslocken, also rede ich ein bisschen mehr. Daraufhin fühlt sie sich noch ein bisschen mehr gestört und macht als Reaktion darauf, um zu signalisieren, und das ist mir jetzt zu viel, nicht das Sagen, sondern nur zu signalisieren, und redet noch ein bisschen weniger. Und irgendwann ist man wirklich so weit, sie redet die ganze Zeit und er überhaupt nicht. Und dabei war am Anfang der Unterschied nur ein ganz kleines bisschen. Und sie haben nur versucht, das wechselseitig ein klein wenig auszubalancieren. Oder er möchte, um noch so eine Standardsituation zu benutzen, er möchte gerne ein bisschen mehr Sex, weil sie gerne ein bisschen weniger. Sie möchte gerne ein bisschen mehr Nähe und er ein bisschen mehr Freiheit. Sie können das anwenden auf Beispiele, wo Sie wollen. Da ist am Anfang ein ganz kleiner Unterschied. Und durch den wechselseitigen Versuch, das auszuregulieren und auf das jeweils erwünschte Normalmaß zu bringen, entfernt man sich immer weiter voneinander. Und das Ganze knirscht erst dann, wenn der eine dem anderen mehr oder weniger berechtigt vorwerfen kann, du redest ja fast nie mit mir. Nie willst du mit mir schlafen. Du entfernst dich so weit von mir. Von dir erfahre ich gar nichts mehr. Erst wenn das sehr deutlich geworden ist. Wenn man weiß, wie das entsteht, wenn dann das Prinzip klar ist, ist das, hoffe ich, eine Hilfe, um wieder auf das beidseits gewünschte Normalmaß zurückzukommen. Dann stellt man eventuell fest, dass das jeweils gewünschte Normalmaß gar nicht so weit auseinander ist. Da wird man drüber reden müssen. Und das ist eigentlich das Prinzip, dem das zugrunde liegt, dieses fangt die kleinen Füchse. Fangt an, darüber zu reden, wenn die Heizdecken anfangen, auseinanderzugehen. Nicht erst, wenn man bei absolut eingeschaltet und absolut ausgeschaltet ist. Wenn man eher sagt, du, ich hätte gern ein bisschen mehr. Der andere sagt, bin ich im Prinzip mit einverstanden, aber da oder da hätte ich lieber ein bisschen weniger. Wovon jetzt auch immer. Beim Geld ausgeben das Gleiche. Der eine ist ein bisschen großzügiger, der andere ein bisschen sparsamer. Am Anfang ist das wirklich nur ein Mini-Unterschied und irgendwann geht das ganz weit auseinander. Thank you. Soll ich jetzt aufhören oder weiter? Reden ist am leichtesten. Zuhören finde ich viel schwer. Ich bin noch nie beim Reden eingeschlafen. Aber beim Zuhören. So, nächster Punkt. Man muss sich auch als Ehepaar oder gerade als Ehepaar darüber im Klaren sein, dass man viele Dinge einfach unterschiedlich sieht. Ich fand sehr interessant einen Roman von Sylvia Renz, die drei Bücher sind da drin. Das ist also ein christlicher Roman für Jugendliche, der darstellt, wie ein Junge und ein Mädchen sich finden. Da hat sie den ersten Teil so geschrieben, sie hat das dann leider nicht durchgehalten, dass sie immer abwechselnd total aus der Sicht von dem Jungen schreibt, dem Michael, und dann wieder total aus der Sicht von dem Mädchen.